fait. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich. Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Maria, zur Sendung Lebenshilfe. Aus dem Studio in Wien begrüßt Sie Gabi Weindlmeier. Hochsensible Menschen nehmen Sinnesreize viel eingehender wahr, verarbeiten sie tiefer und reagieren auch stärker darauf als die Durchschnittsbevölkerung. Ebenso erleben hochsensible Kinder und Jugendliche die Welt differenzierter und zugleich intensiver als andere Kinder und Jugendliche. Sie müssen mehr Reize und Informationen geistig und seelisch verarbeiten und brauchen deshalb häufig auch mehr Zeit und die Möglichkeit zum Rückzug. Dr. Reinhard Bichler ist uns heute zugeschaltet und er spricht über Hochsensibilität bei Kindern und Jugendlichen. Grüß Gott, Herr Dr. Bichler.
Ja, schönen Nachmittag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Moderatorin Gabi, ich freue mich, dass wir wieder eine Stunde gemeinsam verbringen zu einem Thema, das jetzt ohnehin immer bekannter wird, aber wo trotzdem noch viele sich doch noch nicht so gut auskennen, auch Fachleute sich nicht so gut auskennen und dadurch auch einfach in die falsche Richtung weisen. Und wo auch die Kinder einfach besonders arm sind, weil sie nicht erkannt werden in ihrer Eigenart. Und ich habe noch keine Sendung über Hochsensibilität gehalten, obwohl es ja schon auf Radio Maria einige gab zum Thema Hochsensibilität. Ist auch lohnenswert, sich das auf der Radiothek nachzuhören von anderen Referenten. Und ich möchte jetzt einfach mit Kindern starten und werde dann auch mit Erwachsenen dann später, zu einem späteren Zeitpunkt dann auch fortsetzen. Grundsätzlich ist mal wichtig zu wissen, dass Hochsensibilität ja keine Krankheit ist, sondern dass es einfach eine Charaktereigenschaft ist, die möglicherweise vererbt ist oder erworben oder beides. Wichtig ist, dass man eben die Grundkriterien von der Hochsensibilität mal erkennt und die Moderatorin hat es ohnehin schon jetzt erwähnt. Es ist eben die langsamere, intensivere Reizverarbeitung. Dadurch kommt es leicht zu einer Reizüberflutung und dadurch kommt es zu einer Überforderung im Gehirn, weil der Körper das nicht so schön abarbeiten kann. Das heißt jetzt nicht, dass das Kind dümmer ist, ganz und gar nicht. Es gibt auch viele hochintelligente Kinder, die blitzgescheit sind, aber die einfach alles viel tiefer erfassen, viel, viel mehr drüber nachdenken, viel, viel mehr in die Sache auch ganz intuitiv hineingehen, weil sie es auch von den Eltern vielleicht so gewohnt sind, nicht oberflächlich, sondern tief und weil es auch ihre Art ist, dass sie nicht so nebensächlich angehen. Das sind Kinder, die schauen viel länger etwas an, die verweilen viel, viel mehr, die sind viel ruhiger als wie andere Kinder. Vor allem Mädchen. Bei Burschen ist es ein bisschen anders, aber darauf komme ich dann eh noch. Aber jetzt mal ganz allgemein, die Reizverarbeitung ist, weil es mehr Reize quasi aufgenommen werden, ist es einfach mehr zu tun und ist intensiver zu verarbeiten. Dann ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass sie aufgrund von den vielen, vielen Reizen, wenn sie keine Chance haben, die zu verarbeiten, sich schlechter konzentrieren können. Und das ist auch logisch, weil wenn ich jetzt im Vergleich zu einem anderen Kind statt 10 Wahrnehmungsreize 200 verarbeiten muss, brauche ich dafür länger und bin auch länger beschäftigt und kann mich daher nicht so gut auf andere Dinge konzentrieren. Wenn ich aber Ruhe habe und wenn ich wirklich mich auf das konzentrieren kann, auf das ich mich eben jetzt konzentrieren möchte und ich verweilen kann, auch in meinem Tempo die Dinge tun kann, dann ist es durchaus so, dass ich sogar sehr, sehr gut als hochsensibles Kind mich konzentrieren kann. Ein weiterer Punkt, den man immer wieder beachten muss, eben bei hochsensiblen Kindern, ist die Bewegung, der Bewegungsdrang, vor allem bei Burschen jetzt, der ist hoch, weil ich irgendwie eine Möglichkeit finden muss, um diese intensiven Emotionen, die ich eben habe, auch abbauen zu können. Und das ist auch der Grund, warum es oft verwechselt wird mit ADHS. Darüber habe ich ja schon mal eine Sendung gehalten und habe auch da schon einige Bemerkungen zur Hochsensibilität im Vergleich gemacht. Also ADHS ist die Abkürzung für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Und dann gibt es auch noch eine zweite Gruppe von eben Erkrankungen, das ist eine Erkrankung, eine Störung, ADS, das ist das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und bei diesen Kindern ist auch die Reizüberflutung, das ist ganz ähnlich wie bei der Hochsensibilität, aber sie kommen eben dann nicht zur Ruhe, während ein hochsensibles Kind sich nach Ruhe sehnt und sobald es Ruhe bekommt, nimmt sich auch die Ruhe und kommt dann auch selber runter, also schafft es auch runterzukommen, kommt das ADHS-Kind oder ADS-Kind eben nicht zur Ruhe. Und das rennt wie weiter im Leerlauf. Deshalb brauchen beide, ein ADHS-Kind und ein hochsensibles Kind, mehr Bewegung, um sich auch ein bisschen eben abzureagieren und um das Gefühl zu haben, dass sie etwas tun können, damit das leichter verarbeitet wird, der Reiz. Aber es wird viel schneller zur Ruhe kommen, also ein Bub wird viel schneller sich beruhigen dann und wird sich dann wieder gut konzentrieren können, wenn es hochsensibel ist, während ein ADHS-Kind eben sich nicht besser konzentrieren kann. Oder wenn ein hochsensibles Kind unterbrochen wird in seinem Tun, ist es auch verwirrt und ist es auch durcheinander, muss sich wieder neu orientieren, schafft es aber dann doch relativ schnell, sich neu zu orientieren, während ein ADHS-Kind es nachher gar nicht mehr schafft und es muss wieder ganz neu anfangen. Das ist wie komplett weg. Das ist eins von den Hauptunterscheidungskriterien. Ein weiteres wichtiges Kriterium für ein hochsensibles Kind ist, dass Kinder oft sehr nachspüren, auch sehr nachfragen, auch sehr persönlich in die Tiefe gehen wollen und ihnen das wirklich ein intuitives Anliegen ist. Die stellen Fragen, dass man sich oft nur so wundert als Erwachsener. Die sind viel reflektierter und viel überraschend für Erwachsene, als man sich das erwartet. Und bei einem ADHS-Kind ist es nicht. Die sind altersgemäß in ihren Fragen und altersgemäß in ihren Interessen. Das ist auch ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Und wichtig ist, dass wir jetzt nicht die Hochsensibilität zu sehr überhöhen, aber auch nicht krank reden. Das ist ganz wichtig, sondern es ist, wie es ist und man muss einfach damit umgehen. Und wenn man mit diesen Eigenschaften, die man jetzt dann genauer beobachtet und dadurch jetzt dann genauer erkennt und dann dadurch auch schon als Mutter, Vater, Lehrer oder Opa oder Oma dann leichter auch erkennen und damit auch diagnostizieren kann, tut man sich leichter mit dem Kind richtig umzugehen. Das Kind wird sich entspannen, sowohl wenn es hochsensibel ist, als auch wenn es eben hyperaktiv ist. Ganz wichtig ist, wenn man erkennt, man hat ein hochsensibles Kind oder man hat es mit einem hochsensiblen Kind zu tun, dann geht es darum, dass man das Kind fördert, das Potenzial erkennen und entfalten zu dürfen. Und deshalb fange ich auch mit dieser quasi Reihe der Hochsensibilität auch mit Kindern an, weil Kinder haben noch das beste Potenzial, da sich sehr gut weiterzuentwickeln und eine große Freude für sich und für ihre Umwelt zu werden. Wenn ich erkannt werde von den Erwachsenen oder von meiner Umgebung, von den anderen Kindern kann man es nicht unbedingt erwarten, aber von den Erwachsenen, dass ich eben hochsensibel bin, als ganz kleines Kind bis hin zum Jugendlichen, wird es eine große Chance sein, dass ich meine ganzen Charismen und Fähigkeiten entfalten kann. Und darum geht es nämlich auch. Ja. Jede Mutter, jeder Vater, auch jede gute Lehrerin oder auch Kindergartenpädagogin möchte, dass das Kind sich optimal entfaltet. Wenn ich aber jetzt nicht weiß, was das Kind hat und es mir irgendwie mühsam vorkommt und ich mir denke, na, wieso braucht es so lang oder wieso denkt es so lang nach oder warum reagiert es nicht, ist es wie abwesend, weil es eben die Reize verarbeiten muss, die einfach mehr reinkommen. Und wenn das nicht richtig erkannt wird, kann sein, dass ich ungeduldig wäre, kann sein, dass ich lieblos wäre und dass ich ziemlich schnell einfach ungut reagiere. Und das trifft natürlich das Kind noch mehr. Weil das Kind ist da noch einmal sensibler und kann auch jetzt wie ein normales Kind dann oft auch nicht so einschätzen, warum ist jetzt da, die Mama oder Papa so oder warum sind die Menschen so. Das ist ja wirklich traurig und nehmen sich dann sehr zu Herzen. Und das ist echt schade, weil dadurch entwickeln sie sich dann eher in Richtung schüchtern, in eher schwaches Selbstwert und in eher, es ist nicht gut, wie ich bin. Ein weiterer wichtiger Punkt, den man bei der Hochsensibilität noch bedenken muss, ist, dass das gilt für Kinder und für Erwachsene gleichermaßen, das ändert sich auch nicht. Diese Reizverarbeitung, die kann sich verändern und ein Kind kann das dann sehr gut lernen, die Reize adäquater zu verarbeiten. Das wird dann einfach schneller und wird unglaublich leistungsfähig, dass es eben diese vielen Reize besser verarbeiten kann. Ist dann meistens auch sehr, sehr gut dann in der Schule, sehr gut dann im Beruf, ist dann sehr effizient, unglaublich fleißig, lässt sich wenig ablenken. Da gibt es nicht viel mit Computerspiele oder stundenlang Fernsehen oder herumhängen. Die entwickeln schon früh eine hohe Disziplin, weil sie merken, sonst kommen sie nicht mit. Aber weil sie mitkommen wollen, weil ihnen das ein großes Anliegen ist, schaffen sie das. Und das, was bei Kindern und Erwachsenen bleibt, und was sich auch wenig weiterentwickelt oder nur schwer, ist diese schmale Komfortzone, die sowohl ein Kind hat, als auch dann der Erwachsene, der hochsensibel eben ist und bleibt. Was ist die schmale Komfortzone? Ich fühle mich nur in einem gewissen Bereich wohl und es ist so schwierig, dass ich mich in anderen Bereichen wohlfühlen lerne. Ich kann mich da nicht wohlfühlen. Beispiel Kleidung. Viele Kinder haben überhaupt kein Problem mit Kleidung, haben halt vielleicht hin und wieder ein bisschen eine Phase, dass sie bestimmte Farben haben wollen oder das eine oder das andere ihnen besser gefällt, aber sonst ist ihnen eigentlich egal. Aber bei hochsensiblen Kindern ist oft dann die Kleidung ein Riesenthema und zwar, dass es einfach unangenehm ist, dass es so kratzt oder dass es zu eng ist um den Hals und dann vermutet man möglicherweise, wenn die bei der Geburt die Nabelschnur um den Hals gewickelt war, dann kann auch sein, dass das ein Grund ist. Ja? Aber wenn es alles nicht war und man weiß nicht, warum hält das Kind das nicht aus, dann ist es einfach hochsensibel aufgrund von den körperlichen Empfindungen. Die Haut ist auch oft viel sensibler. Oft gibt es da auch mehr Neurodermitis oder das Kind reagiert auch auf Berührung der Haut viel intensiver und ist da viel empfindlicher. Es kann ihm nur bestimmte Kleidung tragen und nicht, weil es jetzt da ausgesucht ist oder eben einfach verwöhnt ist, sondern es bereitet ihm wirklich körperlich extremes Unbehagen. Das kann so weit gehen, dass ein Kind und später auch ein Erwachsener eben aufgrund von der sensiblen Haut einfach sofort erkennt, ob das eben Kunstfaser ist oder nicht. Das ist sofort erkennt, ob das eben einen bestimmten Anteil an irgendwas hat, was es halt einfach nicht vertragt. Und dann entwickelt sogar auch Hautreizungen, Allergien. Aber der Grund ist nicht, weil es halt eine empfindliche Haut hat, sondern der Grund ist, weil es hochsensibel ist, weil es diese starken Reize, die durch bestimmte Stoffe einfach ausgelöst werden, schlicht nicht verarbeiten kann. Das ist zu stark, der Reiz. Und wenn es einen anderen Stoff am Körper trägt, der nicht so viele Reize provoziert, kann es damit viel besser umgehen und ist dann der friedlichste Mensch und ist überhaupt nicht ausgesucht und überhaupt nicht verwöhnt. Also das muss man auch wissen und muss auch dem Kind, ohne es zu verwöhnen, aber eben auch nicht zu vernachlässigen, ihm auch diese Komfortzone ermöglichen. Später als Erwachsener kann man das dann leichter ermöglichen. Also ich kenne Menschen, die halten einfach bestimmte Dinge auch gerade bei der Kleidung jetzt nicht aus und wenn die zum Beispiel schwitzen, sind jetzt eher Jugendliche, müssen die sich umziehen, weil sonst fühlen sie sich überhaupt nicht wohl und nicht einerseits natürlich auch, weil sie nicht stinken wollen, das ist ihnen dann ganz wichtig, sonst fühlen sie sich ganz schlecht, aber es ist zum Beispiel auch, dass sie das Gefühl haben, sie sind dann zu beengt oder zu kalt, feucht und das sind dann ganz feine Gefühle, die dann sehr individuell sind natürlich, aber die Lösung ist dann, dass diese Menschen einfach halt immer ein Ersatzgewand mit haben, ist halt so, müssen es halt ein bisschen mehr mittragen, wenn sie unterwegs sind und sie müssen halt dann, sie finden dann kreative Lösungen, wo sie sich am Klo überall umziehen können, aber dann sind sie wunderbar zufrieden und dann ist es entspannt. Also das auch ihnen ermöglichen, ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und der letzte Punkt vor der kurzen entspannenden Musik ist, dass bei hochsensiblen Kindern vieles, weil es so tief geht, auch nachhalt. Die Wahrnehmung und die Gefühle bleiben einfach im Gedächtnis. Ein Kind merkt sich viel, viel, viel tiefer, was es gewesen ist, nicht nur, weil die Gehirnleistung auch noch viel besser ist von der Merkfähigkeit her, als wie dann beim Erwachsenen, aber die Eindrücke sind auch viel bunter, viel kräftiger, viel, viel schöner oder auch viel trauriger, also beides. Und das ist schon sehr beeindruckend, einfach auch das zu sehen, was das Kind alles speichert und was das Kind sich auch gemerkt hat im Rückblick. Ja. Und daran kann man auch erkennen, ein hochsensibles Kind hat ein ganz großes Herz und eine große Fassungskraft, eine große Liebe zu Dingen, ist sehr fähig, einfach da auch Dinge zu erfassen, die einem anderen einfach verborgen bleiben und sind dadurch eine ganz große Bereicherung für die Familie, für die Schulklasse und natürlich auch dann später für die Gesellschaft.
Liebe Zuhörer von Radio Maria, Sie haben eingeschaltet zur Sendung Lebenshilfe. Dr. Reinhard Pichler ist Theologe und Psychotherapeut, spricht heute über Hochsensibilität bei Kindern und Jugendlichen.
Ja, woran erkennen Sie jetzt, ob ein Kind, Ihr Kind vielleicht oder Ihr Enkelkind oder ein Kind in der Schule hochsensibel ist? Gibt es ohnehin wahnsinnig viel im Internet, auch zum Nachlesen und uferlos. Man muss auch wirklich aufpassen, weil manche Seiten sind einfach esoterisch und daher wenig Hilfe, weil sie einem fast dann in die falsche Richtung führen. Aber manche Seiten sind wirklich sehr wertvoll und die neutral und seriös geschrieben sind, kann man sich sicher sehr viel Gutes rausnehmen. Beobachten Sie genau, das ist wichtig, und achten Sie einfach auf die ein oder andere Fähigkeit, die Ihnen heraussticht. Es ist ja nie so, dass das alles zutrifft von den Dingen, die ich sage, aber das ein oder andere wird zutreffen, und es geht auch darum, dass sich auch Eigenschaften mal mehr ausprägen, die dürfen dann auch wieder verschwinden. Es bei einem Kind ist auch noch vieles einfach im Prozess und kann auch wieder einfach verblassen, weil etwas anderes verstärkt wird, sei es durch die Lehrerin, sei es durch die Familie, durch die Sozialisation, sei es dann später durch Freunde. Und ich möchte ja, wenn es geht, heute auch noch Kindergarten, Volksschule und eben Mittelschule, also neue Mittelschule, Hauptschule und dann die Oberstufe noch durchgehen, damit man da ein bisschen auch ein Gespür kriegt, was ist wann wo. Also das eine ist, dass die Dinge sehr tief gehen. Wenn zum Beispiel ein Haustier stirbt, dann wird das eine Kind, das nicht hochsensibel ist, auch natürlich betrauern, aber viel schneller verarbeiten und vergessen, als wie ein hochsensibles. Das wird lange dann noch nachtrauern. Und überhaupt so emotionale Reaktionen, Freude und Leid, halten schon bei Kleinkindern, auch schon im Kindergarten, viel, viel länger an, dass man sich schon fast Sorgen macht, dass das noch immer anhält, dass das nicht so gut verarbeitet wird. Was ist lange? Das sind 2, 3, 4 Wochen, das können auch sogar 1, 2 Monate sein. Alles, was noch länger ist, je älter das Kind ist, desto wichtig ist, dass es dann Hilfe bekommt. Und weil bei einem hochsensiblen Kind ist es nicht so, dass es unbedingt gleich Hilfe bekommen muss, weil es ganz gut das selber verarbeiten kann. Aber alles, was über 2 Monate geht, würde ich dann schon einen Fachmann zuziehen, durchaus auch einen Kinderpsychiater oder Kinderpsychotherapeuten, weil sonst kann was stecken bleiben und sich was fixieren. Die kriegen viel mehr mit als nicht hochsensible Kinder und übrigens auch ADHS-Kinder. ADHS-Kinder kriegen einfach nicht so viel von der Umwelt mit, spüren nicht so viel von der Umwelt, sind eher auf sich bezogen. Damit will ich jetzt diese Kinder nicht schlecht machen, sondern die sind voll beschäftigt mit sich, die ADHS-Kinder, während die hochsensiblen Kinder sind voll beschäftigt mit den Themen von anderen. Die spüren genau, wenn Mama und Papa sich nicht gut verstehen. Die spüren an Streit in der Klasse sofort. Die spüren viele, viele Dinge, die ein nicht hochsensibler gar nicht wahrnimmt. Und das ist schon eine große Herausforderung, die dann auch zu trösten, die dann auch gut abzuholen, die Kinder, dass sie nicht damit allein gelassen werden, aber es ihnen auch nicht wegzunehmen und ihnen zu sagen, jetzt da sei schneller wieder normal und du nicht so. Also das eine ist, es ist gut, dass sie diese Probleme wittern. Es ist wirklich ein großer Vorteil. Aber sie brauchen auch die Zeit. Also das ist ein Vorteil, dass sie diese Probleme spüren. Und der Nachteil ist, dass sie es eben halt, weil sie es spüren, möglicherweise dann auch die anderen belastet werden. Die ganze Familie nimmt dann schon Rücksicht auf das hochsensible Kind, weil sie nicht wollen, dass es eben dann belastend ist. ist aber so, sie können es nicht verhindern. Wenn sie wissen, dass das Kind hochsensibel ist, ist es normal und das Kind wird sowieso spüren. Da ist viel besser, man geht damit offen um und sagt, ja, das ist so, aber du musst doch lernen, dass mal Mama und Papa sich nicht so gut verstehen, deshalb lassen sie noch längst nicht scheiden, sondern es muss auch möglich sein, dass sie auch einmal eine Meinungsverschiedenheit haben. Das gehört dazu in einer Beziehung. Weil wenn sie nämlich so aufwachsen, man darf nur auf leisen Sohlen durch die Gegend gehen, man darf nie streiten, man darf nie eine negative Stimmung haben, es muss alles perfekt sein, dann halten die später überhaupt nichts aus. Merkt man dann schon im Teenageralter. Das heißt, es ist schon gut, die auch normal zu behandeln, wissend, dass sie mehr Zeit brauchen, sie dadurch nicht abwerten, das wäre ganz wichtig, aber auch sie jetzt nicht nur auf Samthandschuhen tragen. Also normal und trotzdem sagen, ist okay, dass du mehr Zeit brauchst, aber für uns, die wir nicht hochsensibel sind, ist voll okay, dass wir mal streiten, aber take it easy, wir werden uns bald wieder verstehen, wir sind gerade dran, uns wieder zu versöhnen. Oder was auch immer. Etwas, damit das Kind merkt, aha, das ist nur bei mir so stark, bei den anderen ist es gar nicht so stark. Und dadurch lernt das Kind auch ein bisschen Selbstdistanz. Das muss es lernen, weil sonst hat es nachher wirklich ein echtes Problem, Schwierigkeiten zu meistern. Das sieht man dann spätestens ab der Pubertät. Ein hochsensibles Kind, dem fällt auch schwer, Entscheidungen zu treffen. Das ist oft sehr langwierig in Entscheidungen, weil es auch mit den Grenzen sich schwer tut. Es macht sich häufiger Selbstvorwürfe als andere Kinder und ist ehrgeiziger. Muss man aber auch ganz, ganz gut hinschauen. Das heißt jetzt nicht nur, weil mein Kind ehrgeizig ist oder weil es sich Selbstvorwürfe macht oder weil es sich nicht entscheiden kann, heißt es überhaupt nicht, dass es deshalb hochsensibel ist. Das ist nur ein Punkt. Lärmempfindlichkeit ist sehr wichtig, der Stressfaktor ist sehr wichtig, sie gewöhnen sich schlecht an Lärm, sie halten Fernsehen nicht gut aus, laute Musik nicht gut aus, die werden nicht viel auf Partys sein, die werden nicht viel auf irgendwelchen Musikfestivals sein, sondern die hören auch nicht laut Musik und wenn, dann hören sie ganz bewusst Musik und sind nachher satt, die können auch nicht stundenlang Musik hören, so nebenbei, das mögen die einfach nicht, da fühlen sie nicht wohl, wenn die nebenbei sich Musik berieseln lassen. Sie ziehen sich eher zurück, sind eher schüchtern, sind eher sozial, also schon von Kleinkind an, wo man sich denkt, woher hat er das, ja? Warum ist das kleinste Kind schon sozial und teilt schon, obwohl man es ihnen gar nicht noch gelernt hat irgendwie, ja? Das ist fast wie intuitiv, ja? Und sie haben oft einen hohen Selbstanspruch, oft perfektionistisch, sind selten mit sich zufrieden. Das sind jetzt nur eine Kriterien, aber andere Kriterien gibt es auch noch. Sie sind oft sehr intelligent, weil sie einfach den Dingen auf den Grund gehen. Sie forschen viel nach, sie fragen viel nach, sie überlegen dann wirklich genau, was sie fragen. Die Antworten sickern bei ihnen wirklich tief. Die haben so einen tiefen Sinn fürs Schöne, vor allem die Mädchen, sind wahnsinnig kreativ, wahnsinnig Liebe zum Detail und wenn sie abgewertet werden, dann sind sie so mit sich beschäftigt, dass sie nicht mehr die Leistung bringen können. Ist auch nicht immer ein Zeichen für Hochsensibilität, aber kann sein in der Summe. Ja, schreckhaft, schüchtern. Es lernt brav, es beherrscht den Stoff, aber wenn die Atmosphäre nicht stimmt, sprich wenn irgendwie ein Stress in der Klasse ist, wenn die Lehre schlecht aufgelegt ist, dann ist es so beschäftigt mit den Stimmungen von den anderen, dass sie das schlecht abstrahieren kann und dann kann es die Leistung nicht bringen. Wenn wieder alles passt und alles stimmig ist, kann es die Leistung wieder bringen. Das muss das Kind aber auch lernen. Wichtig ist, Medikamente, die ein ADHS-Kind vielleicht leider bekommt, was es oft auch nicht braucht, siehe die andere Sendung über ADHS, verträgt ein hochsensibles Kind überhaupt nicht, hat dann ganz schwere Nebenwirkungen und dringend wieder aufhören. Wenn man merkt, es wirkt nicht, ist wirklich meine Empfehlung, ohne dass ich jetzt eine medizinische Empfehlung im Radio abgeben will, bitte gut hinschauen, ob das Kind wirklich ADHS hat oder eben was anderes, ja. Also es heißt nicht, dass es immer automatisch deshalb hochsensibel sein muss, aber ADHS-Medikamente sind schwere Medikamente, sind Amphetamine, die wirklich auch bei Rauschgiften vorkommen, ja. Und das muss man sich schon gut überlegen, ob man da einfach auch in das kindliche Gehirn eingreifen möchte, das noch total entwicklungsfähig ist und dadurch auch schon sehr stark beeinflusst wird. Manchmal gibt es keine andere Lösung, aber in den seltensten Fällen, ich sage immer, Vitamin B, Omega-3 hochdosiert, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es besser wird. Aber ein hochsensibles Kind hat normalerweise keinen Vitamin B-Mangel, ein ADHS-Kind ganz sicher. Und so muss man halt einfach sich auch durchkämpfen, um auch das gut zu erkennen, wie viele Kinder sind hochsensibel. Also ich würde sagen, bei der durchschnittlichen Weltbevölkerung, so wie die Studien sind, 15-25%, Tendenz eher steigend, gerade in den westlichen Ländern, wo sie nicht so hart aufwachsen, sondern in einer Atmosphäre aufwachsen, wo sie sich das auch leisten können, wo sie da auch überleben mit dieser Eigenschaft. Ansonsten wird es ja sofort weg sein und sich nicht durchsetzen, und damit darf ich mir das überhaupt nicht leisten, dann geht es mir zwar schlecht, aber ich kann es auch abdrehen. Und in der christlichen Bevölkerung, bei wirklichen Familien, die alle sehr christlich aufwachsen, die sich sehr, sehr bemühen um die Kinder und ihnen, also Radio Maria Hörer, sage ich, werden wahrscheinlich zu 30-45% hochsensibel sein, weil sie einfach da schon sich auch mehr vom Religiösen angezogen fühlen, viel mehr innehalten. Ja, ich weiß, jetzt überziehe ich, aber bitte noch einen Satz zum Kindergarten, einen zur Volksschule und einen zur 10 bis 16, 17. Im Kindergarten geht es darum, dass man sie einfach mal erkennt und nicht drüber bügelt, sondern dass das Kind auch so sein darf, wie es ist. Das ist mal ganz wichtig. In der Volksschule geht es darum, dass es lernfähig wird, sich konzentrieren lernt und trotz der Hochsensibilität und die Fähigkeiten auch gestärkt werden, die es dann entwickelt und hat, und nicht dadurch geschwächt oder gar gemobbt wird, weil das Mobben ist für ein hochsensibles Kind dreimal so arg wie für ein nicht hochsensibles. Und obwohl es für jedes Kind arg ist, aber für ein hochsensibles ist es wirklich also fast zerstörerisch, ja, brutal zerstörerisch. Und wenn man es nicht erkennt und es kommt dann erst in der Jugend raus, in der Pubertät raus, wenn das Kind lange nicht sich erkannt gefühlt hat und dann in der Pubertät wirklich dann seine suchen mag, hat es dann wirkliche Identitätsprobleme. Es sucht dann seine Individualität und Identität noch viel schwerer und muss sich dann noch schwerer durchkämpfen in der Jugend, dass es dann überhaupt diese Hochsensibilität, die einfach in ihm steckt, annehmen kann. Und da braucht es auch wieder unbedingt Hilfe. Ein wichtiger Punkt, den auch der Johannes Hartl sehr, sehr gut erwähnt hat. Es heißt nicht, dass man deshalb automatisch mehr Charismen hat, oder zum Beispiel eine höhere Fähigkeit zur Prophetie. Das heißt überhaupt nicht. Aber was es sehr wohl heißt, ist, dass hochsensible Menschen und vor allem jetzt auch Kinder einfach auch offener für den Glauben sein werden, sich leichter einlassen auf die Welt des Reiches Gottes und dadurch auch mehr hinein sich führen lassen, dadurch offener werden. Und natürlich können sie dann auch, weil sie offen sind für all diese emotionalen Empfindungen, auch offen werden für Charismen. Aber auch die Charismen können geprüft, und man ist nicht automatisch mit einer prophetischen Gabe ausgestattet, nur weil man hochsensibel ist. Aber Hochsensible haben durchaus auch, wenn sie sich dafür öffnen und führen lassen und Gott ihnen die Gabe schenkt, es ist ja Gabe Gottes, durchaus auch dann die Eignung und die Neigung auch für außergewöhnliche Charismen. Ja, ich darf dich jetzt bitten, Gabi, um die Bekanntgabe der Telefonnummer, und ich freue mich auf Ihre Anrufe.
Ja, danke schön für die Ausführungen zur Hochsensibilität bei Kindern und Jugendlichen. Liebe Zuhörer von Radio Maria, die Telefonnummer hier ins Wiener Sendestudio lautet 01 710 60 16, 01 710 60 16, und außerhalb Österreichs wählen Sie 0043 1 710 60 16. Als ersten Anrufer begrüße ich den Herrn Wolfgang aus Innsbruck. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Doktor. Ich glaube, Sie haben es schon irgendwie angedeutet. Muss man davon ausgehen, dass ein hochsensibles Kind auch leichter traumatisiert wird?
Ja, Sie haben das ganz richtig erkannt und aus den Worten den richtigen Schluss gezogen. Natürlich, es geht tiefer und dadurch nimmt sie Dinge auch tiefer wahr, auch die schwierigen Dinge und es kann durchaus sein, dass dann eine Traumatisierung leichter ist. Ja, stimmt. Aber heißt nicht, dass es deshalb schlechter mit dem Trauma, mit der Traumaverarbeitung schlechter umgehen kann. Ich würde sogar sagen, eher besser, weil du musst ja jedes Trauma auch verarbeiten und weil es sich so tief damit beschäftigt, weil es so intensiv trauert, weil es so genau anschaut, ist und es bekommt ein bisschen Hilfe, positive Hilfe, kann es leichter verarbeiten, als wie ein Kind, das kalt erwischt wird, sage ich. Ja.
Und kann es sein, dass für ein hochsensibles Kind jetzt gerade der Aufenthalt und die Bewegung in der Natur was besonders Wertvolles ist?
Ganz, ja, hundertprozentig. Ja. Die Natur ist ideal. Danke auch, dass Sie das gesagt haben. Wunderbar. Also die Natur ist das Heilsmedium für das Kind, weil das Grün ist herrlich und die gute Luft und das Rauschen des Waldes und das Zwitschern der Vögel, das nimmt alles ganz intensiv wahr und kann sich da ganz gut erholen und ganz gut auch als getragen erleben und das als gut erleben. Ja, stimmt. Danke, das waren zwei ganz wichtige Ergänzungen.
Danke. Ja,
danke. Wiederhören.
Die nächste Anruferin ist Frau Isolde aus Linz. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Doktor. Ich wollte nur fragen, das NLP, das neurolinguistische Programmieren, wie weit macht das hypersensibel oder sensibel?
Ja, das NLP ist ja ein Sammelsurium aus unterschiedlichsten Methoden, ja. Zum Teil auch esoterischen Methoden, zum Teil auch anerkannten therapeutischen Methoden. Ja. Das macht nicht sensibler als,
ich habe da gehört von denen, die das praktizieren, dass sie mehr intensiver riechen und einfach oder sehen.
Für einen Werbegag, ja. Also, glaube ich nicht. Es sind einfach halt Methoden natürlich, womit man sich beschäftigt, womit man sich vorher vielleicht nicht beschäftigt hat und dann kommt man halt auf einige Dinge neu drauf. Ja. Aber deshalb glaube ich jetzt nicht besonders, dass du jetzt deshalb hochsensibel wirst. Aber klar, man kriegt neue Erkenntnisse auch von dieser Methode und aber
ich
hatte nichts.
Ich bin eher nicht so, aber ich habe das nur im Gespräch immer gehört.
Es ist vielfach Techniken. Es sind Techniken und man kriegt dann manche Dinge mit, die man sonst nicht mitkriegt, aber halte ich jetzt nicht für den Königsweg. Ja,
ja, okay.
Ja.
Danke sehr.
Danke.
Wiederhören.
Auf Wiederhören. Die nächste Anruferin ist Frau Elisabeth aus Heiligenkreuz. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Herr Doktor, ich wüsste gerne bitte, also ich bin ein hochsensibles, nicht mehr Kind, aber Kind gewesen und habe eigentlich sehr gelitten unter, in der Schule und so weiter. Ne?
Ja.
Und ich wollte fragen, ob jetzt die Pädagogen, ob das irgendwie schon in der Ausbildung ist oder seit wann das eigentlich bekannt ist, so öffentlich, dass sie da wirklich, ich war auch Kindergärtnerin einige Jahre und habe dann studiert, aber das war damals ja unbekannt, würde ich sagen. Also ich bin mittlerweile 60 und es freut mich sehr, dass das jetzt schon so im öffentlichen Bewusstsein ist.
Also 1996 hat eine Frau Dr. Aaron in den USA entdeckt oder beschrieben und das hat dann wirklich sehr schnell sehr große Verbreitung gefunden, weil man einfach viele Dinge durch diesen Begriff der Hochsensibilität besser erklären konnte und das Gute ist, dass eben sie dieses Phänomen erforscht hat und sie nicht dem jetzt gleich eine Krankheit zugeschrieben hat. Während sonst haben halt viele gleich gesagt, das ist eine Krankheit, das muss man behandeln mit Medikamenten. Und die sind eben draufgekommen, das ist keine Krankheit, das ist eine Charaktereigenschaft. Und die Deutschen, die ich sehr erfahren halte, ist dieses Ehepaar Lühling, Dirk und Christa Lühling, das sind ein freikirchliches Ehepaar aus Deutschland. Die haben auch Bücher geschrieben, eben über Erwachsene Hochsensibilität und über Kinder Hochsensibilität. Und die sind wirklich sehr erfahren über Jahrzehnte, die machen nichts anderes als das, glaube ich, erfasst.
Und das ist schon in den Schulen und so weiter schon bekannt.
Ja, also es ist zunehmend bekannter. Ich sage jetzt nicht, dass jede Pädagogin das jetzt kennt, aber es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Und wenn man dann das Wort anspricht, sagen alle, ah ja, habe ich schon mal gehört, stimmt, könnte man dran denken. Also mittlerweile kann ich auch als Elternteil sagen, bitte denken Sie dran an hochsensible Kinder und gehen Sie damit richtig um. Und die bemühen sich. Also wenn das nicht jemand ist, der komplett stur ist, ist schon so, dass die darauf eingehen, die Pädagogen. Aha. Das ist mittlerweile Mainstream. Ja?
Bei meinem Sohn ja noch so, der ist mittlerweile, wie alt ist er? 30.
Und da war es noch nicht.
Dass eine Kindergärtnerin gesagt hat, er ist autistisch. Ja. Und die anderen haben gesagt, na, das ist normal und so, weil er hat das alles viel tiefer empfunden. Ne?
Stimmt. Danke vielmals, wichtiges Stichwort. Also es kann theoretisch, wenn eine sehr, sehr hohe Hochsensibilität vorliegt, kann das auch am Anfang wie Autismus wirken. Und deshalb muss man das ganz genau unterscheiden. Es gibt ja 30 unterschiedliche Autismusarten und wenn man sich da nicht gut auskennt, kann man da wirklich hartherzig dann gleich eben
den Autismus diagnostizieren. Im Gymnasium Schwierigkeiten gehabt mit den Lehrern. Und hat aber alles mit Auszeichnung, sowohl die Matura, also, ja. Aber es waren immer mit einigen Lehrern, das war bei mir im Prinzip auch schon, nur wusste ich ja damals überhaupt nicht, was los ist. Ne? Ich habe zum Beispiel seit einigen Jahren im Gymnasium 1 bis 2 gehabt, Deutsch und Geschichte, und dann war Lehrerwechsel, 2 Jahre später hatte fast 4 bis 5. Also ich war sehr, sehr abhängig von der Person und von der Art, wie sie.
Genau.
Auf mich als Kind eingehen konnte.
Und das ist hochsensibel. Also der hochsensible Mensch ist sehr beziehungsorientiert. Der autistische Mensch, vor allem der Asperger-Autismus, der hochintelligent ist, höchst intelligent für ganz bestimmte Bereiche, der ist überhaupt nicht beziehungsorientiert. Der ist in seiner Zahlenwelt und ist da genial, aber dem ist es egal, welcher Lehrer ist. Der ist immer genial. Und der hochsensible Mensch, wenn die Umgebung passt, wenn der Mensch passt, wenn die Beziehung passt, bringt er Höchstleistungen, und wenn das schief hängt, dann bringt er gar keine Leistung und weiß nicht warum.
Also ich bin sehr glücklich, dass Sie das auch öffentlich jetzt machen und dass es wirklich so im Bewusstsein bereits jetzt verankert
ist. Es ist wirklich sehr schön und sehr erfreulich, dass das eigentlich jetzt mittlerweile allgemein gut ist, auch bei den Pädagogen. Man muss manchmal noch hinweisen, weil sie halt nicht so gut im Diagnostizieren sind, aber gehört hat es praktisch jeder schon mal.
Aha, na wunderbar.
Okay, danke für den Anruf.
Okay, danke auch.
Wiederhören.
So begrüße ich nun Frau Friederike aus Wien. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Hallo.
Bitte. Bitte, Sie sind auf Sendung, Frau Friederike, bitte.
Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Ich höre leider sehr schlecht.
Ja, bitte, Sie können schon.
Ja, danke. Es ist wohl liegt in der Vergangenheit. Das heißt, ich habe einen Neffen gehabt. Leider ist er verstorben. Ich sage dann, warum. Der war sehr sensibel. Ich habe ihn von seiner Geburt an praktisch, ich bin die Tante, wir haben sehr guten Kontakt gehabt. Das war ein offenes Gespräch immer, er ist mit allem gekommen, wir haben ihm geholfen, bis zu seiner Verehelichung. Dann ist es einige Jahre noch sehr gut gegangen, wir haben guten Kontakt gehabt, dann ist das immer schlechter geworden und ich habe immer gesagt, du kannst immer zu mir kommen, wir haben bisher über alles gesprochen, kannst es auch weiter tun. Der Kontakt ist immer schlechter geworden. Dann habe ich gehört, die Frau meines Neffen hat alles abgeblockt. Ich durfte nicht mehr Kontakt mit ihm haben. Und leider hat er sich sehr gekränkt und ist sehr früh verstorben. Erst nachher habe ich dann erfahren, dass er sich deshalb gekränkt hat und das scheinbar so zu Herzen genommen hat, weil seine Frau neben ihm schon einen Freund hatte. Meine Frage, und ich mache mir jetzt immer wieder Vorwürfe, hätte ich mehr in ihn drängen sollen, hätte ich sollen, bitte komm zu mir, bitte sprich dich aus, ich sehe, du hast etwas. Wenn wieder so ein Fall an mich herankäme, was macht man? Ich wollte mich nie in die Ehe einmischen.
Ja, also ich glaube, Sie haben richtig, Sie haben richtig gehandelt. Sie haben richtig gehandelt, weil man darf auch jetzt dann nicht in jemand eindringen, wenn der klare Signale setzt, er möchte nicht. Ja? Und dass er suizidal war, das kann man von vornherein nicht sehen. Ja. Und selbst wenn Sie das ganz klar gesehen hätten, dann hätten Sie natürlich reagieren müssen. Das wäre dann Ihre Pflicht gewesen. Aber das ist ja auch das Wesen von depressiven Menschen. Und er war, glaube ich, eher depressiv als hochsensibel, dass er das eben nicht gezeigt hat. Ja? Da bitte sich da keine falschen Schuldgefühle machen.
Schon Vorwürfe, weil man
Nein, bitte nicht.
Hätte ich doch sollen. Es war nämlich ganz eigenartig. Es war ein so guter Kontakt zwischen Neffen und zwei Tanten. Meine Schwester hat auch den Kontakt gehabt, die ist leider schon verstorben.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, hätte ich doch, dann hätte ich vielleicht seinen Tod verhindern können.
Bitte sich da kein Schuldgefühl machen, das hätten Sie sicher, ziemlich sicher nicht können. Und er ist vorher eben nicht depressiv gewesen und er ist dann depressiv geworden, warum auch immer.
Ja.
Das Einzige, was man üben kann, ist, dass man eine Depression erkennen kann.
Ja.
Und das ist eben dieser soziale Rückzug, das ist dieses innere Verschlossensein, diese Apathie, keine Kraft für nichts mehr, Appetitlosigkeit, Sinnlosigkeit, Kraftlosigkeit, Lustlosigkeit, alles ist los. Die Depression ist die Krankheit der Losigkeit. Wenn man das erkennt, kann man sagen, du, ich glaube, du bist depressiv, du hast zu wenig Serotonin, ist ein Botenstoff im Gehirn, bitte nimm Medikamente, damit es wieder besser wird. Das ist eine Möglichkeit, damit man eben eine mögliche Suizidalität abwendet. Aber das hätten Sie nicht verhindern können. Wenn es nicht einmal die Frau erkannt hat, die neben ihm gelebt hat oder mit ihm gelebt hat, je nachdem, das hätten Sie aus der Ferne unmöglich können.
Ja, das wäre nicht möglich gewesen wahrscheinlich. Ne? Nein.
Also Sie können da ganz beruhigt sein.
Ja, ich danke Ihnen vielmals.
Gerne, danke. Wiederhören.
Danke vielmals.
Gerne können Sie noch anrufen unter der Nummer 01 710 60 16 01 710 60 16. Das heutige Thema: Hochsensibilität bei Kindern und Jugendlichen mit Dr. Reinhard Pichler. So kommen wir zum Abschluss dieser Sendung. Ich darf das Wort noch einmal an Sie, Dr. Reinhard Pichler, übergeben.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank für die wertvollen Anrufe, die das wieder sehr gut ergänzt haben. Und ich bin froh, dass wir heute schon ein bisschen früher abschließen können, weil ich zum nächsten Termin muss. Und als Schlusswort ist mir wichtig zu sagen, dass Sie den Kindern die Möglichkeit geben, in dieser Hochsensibilität zu bleiben und diese Stärke der Hochsensibilität auch als solche wahrnehmen, würdigen und wertschätzen können. Darum geht's. Das, was einem hochsensiblen Kind am schwersten fällt, womit es am meisten zu kämpfen hat, wenn es merkt, es ist nicht in Ordnung. Und dadurch, dass es merkt, es ist nicht in Ordnung, hat es eine ganz große Not, weil es spürt, es ist so, es kann aber nichts anders tun und ist in einer großen Not, dass es anders ist. Und daher wirklich der Appell an Eltern, Großeltern oder eben auch Pädagogen, dass man diese Kinder nicht versucht, jetzt da umzubiegen und schneller zu machen und aus der Komfortzone rauszuholen und zu einer Leistung zu treiben, die sie bringen, wenn sie nur gelassen werden. Und die alles gut machen und alles voll friedlich machen und alles voller Freude machen, wenn man sie nur lässt. Sie brauchen nur eine Spur länger, als es vielleicht der ungeduldige Erwachsene oder der leistungsbetonte Erwachsene in seiner Welt akzeptieren kann. Und wenn Sie da mehr Infos brauchen, dann gibt es wirklich sehr viel gute Literatur, auch im Internet. Und wichtig ist, heute war mir diese Grundkriterien Ihnen bekannt zu machen, damit es leichter erkennbar ist. Alles Gute und freue mich auf ein nächstes Mal.
Vielen Dank für die heutige Sendung zum Thema Hochsensibilität bei Kindern und Jugendlichen. Liebe Zuhörer von Radio Maria, eine nächste Sendung zum Thema Hochsensibilität mit Dr. Reinhard Pichler können Sie hören am Mittwoch, dem 18. Oktober um 16.30 Uhr in der Sendereihe Lebenshilfe. Und zwar geht es da konkret um Hochsensibilität bei Erwachsenen. Gerne können Sie von der heutigen Sendung eine CD bei unserem Hörerservice bestellen unter der Telefonnummer 01 710 70 72. Das Hörerservice ist von Montag bis Donnerstag von 9 bis 13 Uhr und am Freitag von 9 bis 14 Uhr erreichbar. Sie können auch eine E-Mail schreiben an cd.dienst@radiomaria.at. In Kürze finden Sie diese Sendung auf unserer Radiothek unter radiomaria.at zum Nachhören und Downloaden. Am Mikrofon Gabi Weindlmeier.